Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und das sind unsere Killer-Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder über ältere Fälle, wo es jetzt neue Entwicklungen gibt. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich will euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Und wer die letzten zwei Killer-Updates gehört hat, der weiß, wir stecken mitten in einer Miniserie und zwar Jeffrey Epstein und die Epstein-Files. Und ich würde euch ans Herz legen, dass ihr die letzten zwei Killer-Updates hört, weil dann macht diese Folge auch mehr Sinn. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Kill around the world. Nach seiner Entlassung im Jahr 2009 startete Jeffrey Epstein eine gewaltige Image-Kampagne, um seinen Ruf reinzuwaschen. Er wollte seine Taten im Internet regelrecht vergraben. Dafür stellte er 2014 den Experten Tyler Shears ein, der Webseiten wie jeffreyepstein.net aufbaute, um Suchmaschinen zu manipulieren und nur positive Nachrichten zu verbreiten. Sogar Wikipedia geriet ins Visier. Sein Vertrauter Al Sackle versuchte mehrfach, Epsteins Polizeifoto gegen ein freundliches Bild auszutauschen, um den Begriff Sexualstraftäter aus seinem Artikel zu löschen. Besonders wichtig war ihm die Wissenschaft als Schutzschild. Er spendete allein 30 Millionen Dollar an die Harvard University für die Erforschung der Evolutionsbiologie. Er finanzierte Projekte wie eine Genominitiative für Vergnügen und schmückte sich mit weltberühmten Denkern wie Noam Chomsky, George Church oder Stephen Kosslyn. Diese Wissenschaftler gaben ihm eine Aura von Wichtigkeit und moralischer Unangreifbarkeit. Gleichzeitig festigte er seine Kontakte zur Weltelite. Seine Treffen mit Bill Gates begannen im Jahr 2011. Gates sagte später, es sei nur um philanthropische Projekte gegangen, doch Berichte deuten auf eine dunklere Ebene hin. Epstein soll versucht haben, Gates unter Druck zu setzen, nachdem er von einer Affäre des Microsoft-Gründers mit einer russischen Bridge-Spielerin namens Mila Antonova erfahren hatte. Auch Prinz Andrew blieb ein enger Vertrauter und lud Epstein weiterhin zu privaten Essen in dem Buckingham Palace ein. Epstein versuchte sogar dem Prinzen Dates mit jungen russischen Frauen zu vermitteln. Auch die Herzogin Sarah Ferguson sucht seinen Rat. Nachdem er 2011 ihre Schulden beglichen hatte, fragte sie ihn per E-Mail, wie sie in TV-Interviews am besten über ihre Freundschaft sprechen solle. Hinter der glänzenden Fassade lief das kriminelle System jedoch weiter und die Behörden waren ihm teilweise bereits auf der Spur. Die Drogenfahndung DEA ermittelte von 2010 bis 2015 im Geheimen gegen Epstein und 14 weitere Personen. Die Fahnder untersuchten verdächtige Geldflüsse von etwa 50 Millionen Dollar, die mit Drogenhandel und Prostitution zwischen New York, Paris und der Karibik in Verbindung stehen sollten. Seine Bank, J.P. Morgan Chase, stufte ihn trotzdem als einen ihrer wichtigsten Kunden in einer Elite-Liste namens Wall of Cash ein. Erst nach seinem Tod im Jahr 2019 meldete die Bank rückwirkend verdächtige Transaktionen im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Dollar. Reden wir nochmal kurz über die kriminelle Infrastruktur und die Core Four, also der harte Kern. Ein System dieser Größe brauchte professionelle Hilfe. Epstein benötigte Menschen für den Betrieb seiner Villen, die Logistik und die Verwaltung der Geldströme. Während Ghislaine Maxwell seine wichtigste Partnerin war, gab es einen inneren Zirkel von Angestellten, die Core Four. Und von denen haben wir in der letzten Folge auch schon was gehört. Diese vier Frauen waren durch den Deal von 2008 vor Strafverfolgung geschützt. Sarah Kellen, also heute Sarah Kensington, war die Planerin. Sie koordinierte die Termine und sorgte für den Nachschub an Mädchen. Leslie Groff war seine Sekretärin in New York und organisierte Reisen. Adriana Ross, ein Ex-Model, arbeitete als Haushälterin und beseitigte später Beweise. Nadia Makinkova, die selbst als Minderjährige in das System kam, wurde Pilotin und half bei der Rekrutierung. Auch Banken spielten eine Rolle. JP Morgan Chase stufte Epstein als Elitekunden ein und trotz Warnungen vor hohen Bargeldabhebungen, also über 3,5 Millionen Dollar in 5 Jahren, meldete die Bank Unregelmäßigkeiten erst nach seinem Tod. In Folge 2 haben wir am Ende Virginia Giuffre kennengelernt. Sie ist heute eine der bekanntesten Stimmen der Überlebenden und der eigentliche Grund, warum das System Epstein am Ende einstürzte. Aber wer war sie damals? Im Jahr 2000 war Virginia gerade einmal 15 Jahre alt und arbeitete als Garderobenmädchen im Mar-a-Lago Club von Donald Trump in Florida. Dort wurde sie direkt vor den Augen der High Society rekrutiert. Sie berichtete später, dass sie jahrelang wie eine Sklavin gehalten und an Epsteins mächtige Freunde ausgeliehen wurde, darunter auch der britische Prinz Andrew. Virginia Giuffre weigerte sich jedoch, ein stilles Opfer zu bleiben. Im Jahr 2015 startete sie einen juristischen Feldzug und verklagte Ghislaine Maxwell wegen Verleumdung. Maxwell war die langjährige Partnerin von Epstein und galt als die Architektin, die die jungen Mädchen für ihn suchte und kontrollierte. Dieser Zivilprozess wurde zum entscheidenden Motor der Geschichte. Er zwang die Justiz dazu, tausende geheime Dokumente zu sichern, die heute als die Epstein-Files bekannt sind. Hier betritt die Journalistin Julie K. Brown die Bühne. Sie ist eine erfahrene Ermittlerin beim Miami Herald. Brown hatte selbst eine schwere Kindheit und wurde von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, was ihr ein tiefes Mitgefühl für die betroffenen Frauen gab. Der Funke für ihre Arbeit war eine politische Nachricht. Alexander Acosta, der Mann, der Epstein 2008 den skandalösen Sweetheart-Deal ermöglicht hatte, sollte US-Arbeitsminister unter Donald Trump werden. Brown wollte wissen, warum dieser Deal damals so heimlich und milde ablief. Sie grub sich durch tausende Akten aus Virginias Prozess und suchte über 60 bis 80 Opfer im ganzen Land auf. Viele dieser Frauen lebten in Armut oder litten unter schweren psychischen Traumata, während Epstein weiterhin seinen Luxus genoss. Ihre Artikelserie Perversion of Justice enthüllte 2018 das gesamte Ausmaß des Justizversagens. Sie bewies, dass die Staatsanwaltschaft die Opfer systematisch belogen hatte, was ein massiver Verstoß gegen den Crime Victims Rights Act war. Ein Gesetz, das Opfer das Recht gibt, über Vergleiche informiert zu werden. Die öffentliche Empörung nach Browns Berichten war so gewaltig, dass die Justiz nicht mehr wegsehen konnte. Im Februar 2019 stellte der Bundesrichter Kenneth Murrah offiziell fest, dass der Deal von 2008 rechtswidrig zustande gekommen war. Dies war der entscheidende Moment für Geoffrey Berman, den damaligen US-Staatsanwalt für den südlichen Distrikt von New York. Berman und sein Team erkannten eine juristische Lücke. Der alte Deal galt nur für den Bezirk Florida. Da Epstein seine Verbrechen aber auch in seinem riesigen Stadthaus in Manhattan begangen hatte, konnte New York völlig neue Anklagen erheben, ohne gegen das Verbot der Doppelbestrafung zu verstoßen. Und damit war der Weg frei für Epsteins endgültigen Sturz. Am 6. Juli 2019 holte Jeffrey Epstein seine dunkle Vergangenheit endgültig ein. FBI-Agenten erwarteten ihn bereits auf dem Rollfeld des Flughafens Teterboro in New Jersey, als er mit seinem Privatjet aus Paris landete. Die Ermittler hatten die Untersuchung monatelang unter strengster Geheimhaltung geführt. Sie hatten große Angst, dass Epstein bei dem kleinsten Leak seine enorme Mittel und seine Jetflotte nutzen würde, um sich dauerhaft ins Ausland abzusetzen. Die Anklage war diesmal ungleich schwerer als 2008. Sexhandel mit Minderjährigen und Verschwörung zum Sexhandel mit einer potenziellen Höchststrafe von 45 Jahren Gefängnis. Doch der wahre Krimi begann erst bei der Durchsuchung seines 77 Millionen Dollar teuren Stadthauses in Manhattan. In einem massiven Safe stießen die Ermittler auf Beweise, die eher zu einem flüchtigen Spion als zu einem Geschäftsmann passten. Sie fanden riesige Stapel von US-Dollarnoten und Dutzende von losen Diamanten im Wert von Millionen. Besonders bizarr war ein abgelaufener österreichischer Reisepass aus den 1980er Jahren. Er trug Epsteins Foto, aber einen völlig anderen Namen und gab als Wohnort Saudi-Arabien an. Epsteins Anwälte versuchten das später als Sicherheitsmaßnahme darzustellen. Er habe den Pass nur besessen, um auf Reisen im Nahen Osten seine jüdische Identität zu verbergen und so Entführungen zu entgehen. Noch belastender war das gefundene Bildmaterial. Die Ermittler beschlagnahmten tausende Fotos, die nackte oder halbnackte junge Frauen zeigten. Viele von ihnen waren offensichtlich minderjährig und in den Aufnahmen konnten mindestens ein Opfer zweifelsfrei identifiziert werden. Zudem gab es Hinweise darauf, dass Epstein kurz vor seiner Verhaftung versucht hatte, Zeugen zu beeinflussen, indem er rund $350.000 an zwei ehemalige Mitarbeiter überwies. In der Kautionsanhörung am 15. Juli 2019 kämpfte Epstein mit allen Mitteln um seine Freiheit. Er bot eine Kaution von $100 Millionen an und wollte unter Hausarrest in seinem Luxusanwesen auf den Prozess warten, überwacht von privaten Sicherheitskräften. Doch Richter Richard Berman ließ sich nicht beeindrucken. Er bezeichnete Epsteins Reichtum und seine internationalen Verbindungen, er hatte allein in den vergangenen 18 Monaten 20 Auslandsflüge unternommen, als ein extremes Fluchtrisiko. Der Richter betonte zudem, dass von Epstein eine fortwährende Gefahr für junge Frauen ausgehe und kein Überwachungssystem der Welt sicherstellen könnte, dass er nicht erneut straffällig werde oder flieht. Epstein wurde die Kaution verweigert und er blieb im Metropolitan Correctional Center in Manhattan in Haft. Jeffrey Epstein wurde in das Metropolitan Correctional Center in Manhattan gebracht. Doch was dort geschah, ist eine beispiellose Kette von Fehlern. Am 23. Juli 2019 wurde Epstein bereits einmal halb bewusstlos mit Verletzungen am Hals in seiner Zelle gefunden. Sein Zellengenosse war Nicolas D'Artagnan, ein Ex-Polizist und mutmaßlicher Vierfachmörder. Epstein behauptete erst, D'Artagnan habe ihn angegriffen, zog das aber später zurück. Die Leitung stufte es als Suizidversuch ein. In der Nacht zum 10. August 2019 kam es zum totalen Versagen. Die Wärter Tova Noel und Michael Thomas führten ihre Kontrollen nicht durch. Stattdessen schliefen sie oder surften im Internet nach Möbeln und Motorrädern. Um das zu verduschen, fälschten sie die Logbücher. Um 6.30 Uhr morgens wurde Epstein leblos gefunden. Ein Streifen eines Bettlakens war um seinen Hals gewickelt, die offizielle Todesursache Suizid durch Erhängen. Wir gehen jetzt ganz kurz die Chronologie vom letzten Abend durch. Also am 9. August um 22.30 Uhr gab es die letzte Sichtung durch die Wärter. Von 0 Uhr, also von Mitternacht bis 6 Uhr morgens, schliefen die Wärter oder surften im Netz und es gab keine Kontrollen. Laut Dr. Michael Baden gibt es einen geschätzten Todeszeitpunkt von ca. 4.30 Uhr morgens. Um 6.30 Uhr wird dann der Körper von Epstein entdeckt. Und obwohl Jeffrey Epsteins Tod offiziell als Selbstmord durch Erhängen eingestuft wurde, gibt es bis heute massive Zweifel an dieser Version. Einer der lautesten und profilierendsten Kritiker ist Dr. Michael Baden. Man muss wissen, wer dieser Mann ist, um die Schwere seiner Worte zu verstehen. Baden ist nicht irgendein Arzt. Er war früher selbst der oberste Gerichtsmediziner von New York City und leitete die medizinische Untersuchung zu den Attentaten auf John F. Kennedy und Martin Luther King. Er wurde von Epsteins Bruder Mark beauftragt, bei der Obduktion dabei zu sein und was er dort sah, passt für ihn absolut nicht zum Bild eines Suizids. Erstens die verräterischen Brüche. In Epsteins Hals wurden drei Brüche festgestellt, am Zungenbein und an beiden Seiten des Schildknorpels. Dr. Baden betont, dass er in über 50 Berufsjahren und bei der Untersuchung von tausenden Suiziden im Gefängnis niemals drei solche Brüche gleichzeitig bei einem Erhängen gesehen hat. Statistiken zeigen, dass Schildknorpelbrüche nur etwa in 5-15% der Suizidfälle vorkommen. Diese Kombination von drei massiven Brüchen in harten, strukturellen Knochen des Halses ist weitaus typischer für eine homizidiale Strangulation, also das Erwürgen durch eine andere Person. Dann zweitens die Lage der Würgemale. Ein entscheidender Punkt ist die Richtung der Spur am Hals. Bei einem klassischen Erhängen rutscht die Schlinge durch das Körpergewicht nach oben und hinterlässt eine V-förmige Marke direkt unter dem Unterkiefer. Bei Epstein verlief die Furche jedoch horizontal mitten über den Kehlkopf. Laut Dr. Baden ist das ein starkes Indiz dafür, dass jemand eine Schlinge oder einen Draht von hinten um seinen Hals gezogen hat. Dann drittens die Zeichen im Gesicht. An Epsteins Augen und im Gesicht wurden sogenannte Petechien gefunden. Das sind winzige rote Punkte, die durch geplatzte Kapillaren entstehen. Diese Blutpünktchen entstehen durch massiven, langanhaltenden Druck auf den Hals, der den Blutrückfluss stoppt. Während sie beim Erwürgen fast immer auftreten, sind sie bei einem Erhängen, vor allem in der knienden Position, in der Epstein gefunden wurde, extrem ungewöhnlich. Dann viertens der unberührte Tatort. Baden weist zudem auf die bizarren Fotos aus der Zelle hin. Jeffrey Epstein soll fast 1,83 Meter groß gewesen sein und etwa 84 Kilo gewogen haben. Wenn sich ein Mann dieser Statur in einer winzigen Zelle erhängt, gibt es normalerweise einen heftigen Todeskampf. Doch Fotos zeigen, dass auf dem oberen Bettgestell Medikamentenflaschen und Utensilien völlig ordentlich und unberührt stehen geblieben sind. Nichts war umgekippt. Zudem wirft Baden die Frage auf, warum Epstein ein Bettlaken benutzte, wenn in der Zelle stabilere Stromkabel für sein Schlafapnoegerät vorhanden waren, die für einen Suizid viel effektiver gewesen wäre. Fünftens das institutionelle Versagen. Was die Skepsis weiter befeuert, sind die technischen Pannen. Es gibt kein einziges Foto von Epsteins Körper in der Position, in der er gefunden wurde. Das Gefängnispersonal hat ihn sofort entfernt, was ein massiver Verstoß gegen das Protokoll war, das vorschreibt, einen Suizidort wie einen Tatort zu versichern. Besonders brisant, bereits beim ersten Vorfall am 23. Juli, als Epstein mit Verletzungen am Hals gefunden wurde, verschwand das Videomaterial der Überwachungskameras. Erst hieß es, man habe die falsche Zelle gespeichert, dann waren es technische Fehler auf der Festplatte. Auch in der Nacht seines Todes zeichneten die Kameras von seiner Zelle nichts auf, weil die Rekorder angeblich defekt waren. Für Dr. Baden und viele Beobachter ist das eine Kette von Zufällen, die schlichtweg zu perfekt ist, um wahr zu sein. Und ich habe da jetzt schon einige Gerichtsmediziner gehört, die darüber gesprochen haben, auch zum Beispiel Dr. Zokus, den findet man auch auf Instagram, der hat sich das auch angesehen und der ist auch der Meinung, dass es sich hierbei nicht um einen Suizid handelt, bei den Fotos, die was veröffentlicht wurden. Aber wie gesagt, Dr. Baden war eben bei der Obduktion dabei und ja, ich muss ehrlich sagen, ich zweifle auch ein bisschen daran, dass es wirklich Suizid war. Es besteht nämlich die Vermutung, dass Epstein versucht hätte, vor Gericht einen Deal zu ergattern, indem er quasi auspackt und alle seine Mitverschwörer nennt. Und das sind sehr, sehr viele mächtige Leute. Und dann wäre es nur klug, in Anführungszeichen, wenn Epstein gar nicht sprechen kann. Ja, Epsteins Tod beendete das Verfahren gegen ihn, aber nicht die Aufarbeitung. Millionen Dokumente der Epstein-Files wurden ab 2024 veröffentlicht und Ghislaine Maxwell wurde 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Epstein war kein Einzeltäter. Er war der Knotenpunkt eines Systems aus Korruption und Wegsehen. Die Opfer bezeichneten ihn nach seinem Tod als Feigling, weil er sich der Konfrontation entzogen hatte. Doch durch die Arbeit von Menschen wie Virginia Giuffre und Julie K. Brown kommt die Wahrheit Stück für Stück ans Licht. Das Netz aus Schweigen zerreißt, auch wenn es Jahre dauern wird. Und das nächste Mal, in der nächsten Folge, werden wir über Ghislaine Maxwell sprechen, ihre Gerichtsverhandlung und ihre Verurteilung. Und danach rutschen wir schon in die veröffentlichten Epstein-Files. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns das nächste Mal und ja, folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann sage ich Tschüss. Kill around.